Es gibt Wochen, da ist wenig los, und es gibt Wochen wie die letzte, da ist richtig was los gewesen, von sehr tollen Stories bis wirklich sehr traurigen Ereignissen, von spannenden Momenten und auch öden Spielen und von deutschen Erfolgserlebnissen und deutschen Rückschlägen. War alles dabei, deswegen freue ich mich wirklich auf diese Folge, das Ganze hier durchzukauen mit meinem wertgeschätzten Kollegen Bjarne Vogt. Welcome.
Welcome, mein Friend. Hallo an alle, die uns zuhören.
Wir haben auch eine Premiere heute zu feiern, denn wir haben ja den Podcast im Februar begonnen. Da ist es in der Regel ein bisschen frischer. Und deswegen sitze ich heute zum ersten Mal aufgrund des tollen Wetters vor meiner Haustür, sitze ich hier im T-Shirt vor dem Computer und rede mit meinem Handy beziehungsweise mit Bjarne. Wie sieht's bei dir aus? Bist du noch mit Fäustling eingepackt oder wie ist das bei dir?
Wie du weißt, bin ich da ja immer ein bisschen fröstelnder unterwegs. Deswegen ist es bei mir noch der Pullover. Freut mich, dass es bei dir anscheinend schon. Bist du gerade im Urlaub oder wie kann es sein, dass es bei dir ein T-Shirt ist? Ich dachte, wir wären in der gleichen Stadt. Aber na gut, vielleicht gibt es da Unterschiede oder Neuigkeiten, die ich im Hause Stolzmann noch nicht weiß. Bei mir ist es auf jeden Fall noch der Pullover. Ändert aber nichts daran, dass ich richtig heiß auf diese Folge bin.
Ich würde ja jetzt mit einem Klassiker kontern, aber bevor das niedrige oder das ganz niedrige Niveau hier erreicht wird, lass uns doch zur NFL rübergehen, oder?
Lass uns das machen, klären wir im Nachhinein.
Gut. Also, wie gewohnt geht's mit der Newsrunde los. Und wie gesagt, ich habe erzählt, es war einiges dabei die letzte Woche und ich fange mal mit einem durchaus interessanten Trade an, nämlich die Kansas City Chiefs holen sich Tackle Orlando Brown von den Baltimore Ravens und einen Zweitrundenpick in diesem Draft. Heißt jetzt am nächsten Freitag, beziehungsweise Freitagnacht auf Samstag, da ist die zweite und die dritte Runde. Was erhalten die Ravens im Gegenzug? Gute Frage. Sie bekommen den Erstrundenpick im Jahr 2021, also am Freitag, morgen für uns, Donnerstagabend in den USA. Das ist Nummer 31 zur Wiederholung für alle, die nicht mehr wissen, dass die Chiefs im Super Bowl ganz schön vermöbelt wurden von den Tampa Bay Buccaneers. Und neben diesem Erstrundenpick gibt es noch einen Dritt- und Viertrundenpick in dieser Jahrgang oder in diesem Jahrgang und einen Fünftrundenpick im nächsten Draft. Also, die Ravens haben jetzt auf jeden Fall einiges an Draft-Picks da, nachdem sie Orlando Brown weggegeben haben. Und für die Chiefs ist Orlando Brown ein wirklich wichtiger Spieler in der kommenden Saison. Denn wir haben ja alle mitbekommen, was da beim Super Bowl los war. Offensive Line quasi nicht Existenz. Deswegen verdammt wichtig, dass da der Tackle wieder einen Namen bekommt in Kansas City. Fisher und Schwartz wurden ja beide für mich persönlich überraschend entlassen. Jetzt haben sie es mit Orlando Brown erstmal probiert. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin sehr gespannt. Man muss zu Orlando Brown sagen, der Junge ist auf jeden Fall richtig gut, denn der war einer von vier Tackles, der in den letzten beiden Pro Bowls mit vertreten war. Und das muss schon was heißen. Deswegen glaube ich, die Chiefs haben dann durchaus guten Move getätigt. Sie haben ja auch schon in dieser Offseason die O-Line stark verstärkt. Mit Joe Tooney zum Beispiel und auch Kyle Long. Also da ist auf jeden Fall was los vor der Nase von Patrick Mahomes. Bjarne, wie bewertest du den Trade? Gibt es für dich einen kleinen Gewinner?
Also ich glaube, der jetzt einen Pro Bowler an seinem Team hat, und das sind die Chiefs, sind auf jeden Fall ein Gewinner. Also sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und wie gesagt, du hast es eben angesprochen, es war dringend benötigt bei den Chiefs. Vor allem nach der Schwartz- und Fischer-Entlassung, die sehe ich so ähnlich wie du, mich so ein bisschen überrascht hat. Habe ich nicht kommen sehen. War es klar, dass was passieren muss. Und ich glaube, wie gesagt, am Ende mit einem Pro Bowler, auch wenn das nicht zu viel heißen soll. Aber ich meine, er ist einer von vier Offensive Tackles, denen was gelungen ist. Bakhtiari unter anderem sollte auch ein paar Leuten was sagen. War einer der anderen drei. Von daher ist kein schlechter und ja, könnte den Chiefs ziemlich helfen. Und vor allen Dingen Patrick Mahomes ein bisschen mehr Sicherheit geben.
Orlando Brown ist in seinem letzten Vertragsjahr, heißt, da ist am Ende der kommenden Saison ein dicker Vertrag eigentlich fällig, wenn er sich nicht verletzt. Bin mal gespannt, ob die Chiefs sich das leisten können mit den ganzen teuren Jungs, die sie ja eh schon im Kader haben. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Was jetzt aktuell ist, ist ein neuer Weltrekord, den nämlich Rob Gronkowski aufgestellt hat. Der ist nämlich zurück nach Arizona gereist, an seine Universität, seine Alma Mater, wie man ja in den USA sagt, und hat da mal eben das Lederei aus 183 Metern Höhe in die Arme genommen. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, es gibt Videos, muss man nur googeln, Rob Gronkowski. Und dann, glaube ich, sind wir alle, obwohl es noch Neuland für uns ist, mit dem Internet vertraut. Und insgesamt war es 600 Fuß hoch, der Ball aus einem Helikopter geworfen. Rob Gronkowski hat den Ball im dritten Anlauf gefangen, wurde natürlich stark dann bejubelt von seinen Anhimmlern, würde ich jetzt mal sagen, den Spielern von der University of Arizona, die ihn sich zum Vorbild genommen haben. Also, Weltrekord für Rob Gronkowski. Der Mann feiert ein gelungenes Comeback oder in der Football-Welt hat ja dann Rücktritt bekannt gegeben, dann ja ausgesetzt, kam zurück mit Tom Brady in Tampa Bay, hat den Super Bowl gewonnen, ein richtig starkes Spiel auch Anfang Februar abgeliefert und jetzt mal eben noch, weil er so viel Freizeit hat, den Weltrekord eingetütet. Also es läuft bei Rob Gronkowski, oder Bjarne?
Und das noch bei seiner alten Alma Mater sozusagen. Also war damals Gast, danach noch einen berüchtigten Gronk-Spike hingelegt, den Ball schön auf den Boden gepfeffert. Was mich ein bisschen gewundert hat, da waren dann doch relativ viele Leute, die dann auf ihn zugelaufen sind, wo ich dachte, okay, ja, also mit Corona nehmen wir es auch alles immer weniger ernst, aber meine Güte, wir sind in den USA, da sind wir im Land, wo alles geht und Rob Gronkowski ist ein Mann, der alles kann gefühlt und von daher war es klar, dass er mal wieder so eine Schlagzeile für so eine Schlagzeile sorgt. Ich kann nur empfehlen, guckt euch das Video an, 183 Meter oder 600 Fuß, wie die Amerikaner sagen. Es sah deutlich höher aus, muss ich noch ehrlich sein. Es ist ja, glaube ich, aus dem Hubschrauber geworfen worden, der Ball. Ich dachte schon, die wären fast unterm Mond gewesen. Also Respekt an ihn, dass er das Ding so mal eben im dritten Versuch geknackt hat. Und mal wieder eine Geschichte mehr für uns.
Der amerikanische Sporttraum, selbst in Corona-Zeiten inmitten einer Jubeltraube sein, das haben wir alle gerne. Wir vermissen es hier noch in Europa, müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber das ist ja wiederum ein anderes und ein politisches Thema und davon halte ich ganz, da lasse ich wirklich die Finger von, da habe ich nämlich einfach keinen Bock drauf. Worauf ich Bock habe, das ist der NFL-Draft und der steht ja, wie schon von mir angekündigt, diese Woche an. In Cleveland, Ohio findet der ganze Spaß statt. Und um euch da jetzt nochmal richtig fit für zu machen, habe ich nochmal 5 wirklich interessante junge Spieler rausgesucht, die wir noch nicht thematisiert haben. Heißt, ich habe einen Tight End dabei, ich habe einen Offensive Tackle dabei, einen Pass Rusher, noch einen Offensive Lineman, wie ich hier gerade sehe, und einen Cornerback, also in der Secondary. Wirklich, dann haben wir eigentlich wirklich jede Position abgeknabbert und ich fange mal in der Offense an mit vielleicht dem talentiertesten Spieler überhaupt in der Draft-Klasse. Und das ist Kyle Pitts. Kyle Pitts ist Tight End, hat in Florida gespielt und er ist wirklich die ganz moderne Form dieser Position. Wir haben das ja schon in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen. Da kommen Jungs wie ein Evan Ingram in die Liga, die ja viel mehr, zumindest vom Aussehen her, einem Wide Receiver ähneln. Die sind so schlank, sind nicht mehr ganz die Brocken wie ein Rob Gronkowski zum Beispiel, aber die sind auch noch verdammt gut. Und Kyle Pitts hat zum Beispiel auch einen sehr großen Catch-Radius. Heißt, der Mann, der Ball, der muss gar nicht auf seine Brust kommen, der kann die Finger da haben, der kann die Finger unten und oben haben. Also der kann sehr viel fangen in einem großen Radius, auf jeden Fall hilfreich für eine gute Offense oder für eine Offense generell. Er ist auch nach dem Catch wirklich sehr gut agil, kann schnell beschleunigen und hat auch dadurch wieder so einen Überraschungsmoment immer mit dabei, weil man gar nicht bei so einem großen Tight End damit rechnet, dass er auf einmal so schnell ist. Und was vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist bei Kyle Pitts, ist, dass er an sich noch besser blocken kann. Er hat sich da jetzt in seinem letzten College-Jahr deutlich gesteigert, deswegen darf man davon ausgehen, dass er sich da auch weiter verbessern wird in der NFL. Ich bin gespannt, wie es laufen wird und das werden die Teams auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ich glaube, den nächsten Spieler, nämlich Penei Sewell, den sollte man auch in Angriff nehmen, wenn man Probleme in der Offensive Line hat, denn Penei Sewell ist Tackle, hat in Oregon gespielt und momentan trainiert er beide Tackle-Seiten, heißt Right Tackle und Left Tackle. Und in den meisten Fällen muss ich euch nicht sagen, dass der Left Tackle die wichtigste Position neben dem Quarterback ist. Meistens ja auch die am zweitbesten bezahlteste Position, weil sie eben so wichtig ist, weil der Quarterback nicht sehen kann, was in seinem Rücken passiert. Da sind schon viele schlimme Verletzungen passiert. Deswegen wirklich wichtig, diese Left Tackle Position. Und um sich noch wichtiger zu machen, trainiert Penei Sewell eben beide Seiten. Er ist, obwohl er ja ein recht stämmiger Kerl ist, das kann man bei O-Linern immer sagen, ist er sehr athletisch, kann schnell handeln, hat ein großes Spielverständnis, heißt, er kann sehen, kommt dann ein Blitz auf mich zu oder dann doch nur ein ganz normaler Rush und das ist natürlich hilfreich. Er hat also leichte Probleme, was seinen Körper generell angeht. Er hat nämlich kurze Arme und dadurch kann der Pass-Rusher natürlich verdammt nah an ihn ran, ihn umstoßen oder zumindest aus der Balance bringen. Und das ist natürlich was, woran man arbeiten muss. Deswegen ist das bei O-Linern auch meistens so, dass wenn sie zu kurze Arme haben, die in die Guard-Position gepackt werden, weil da ist das nicht ganz so dramatisch, wenn sie kurze Arme haben. Penei Sewell wiederum ist so gut, das kann man verkraften, der ist gut genug, das spricht für ihn. Wir haben dasselbe Problem wie bei Jamar Chase, er hat auch 2020 ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie, das Risiko war es ihm nicht wert. Und Bjarne, hast du so ein Team, wo du Penei Sewell siehst in der Zukunft?
Schwierig, da gibt's wahrscheinlich einige, die ihn, den Sewell ganz gerne bei sich selber hätten. Also du hast es eben schon angesprochen, was seine Qualitäten angeht. Viele Draft-Experten sehen in ihm ja einen der besten Tackles seit 5 Jahren, zumindest Offensive Tackles, die in diesem Draft dabei sind, dass er in 2-3 Jahren irgendwie auch zu den besten Tackles der Liga vielleicht zählen kann. Und ja, wenn du ein Team schon ansprichst, hätte mich jetzt bei dir auch interessiert. Es ist ja gerade bei den Bengals, sagen wir mal, zumindest ein ziemlich großer Streit darüber oder eine ziemlich große Debatte, ob Lamar Chase oder nicht Penny Sewell eher genommen werden sollte für die Bengals. Beides ja ganz unterschiedliche Typen sozusagen am Ende. Ich bin da gespannt, sehe Sewell, könnt ihr mir bei den Bengals vorstellen, könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass er noch sogar schon etwas früher getradet wird und am Ende vielleicht sogar bei den Falcons landet. Ich weiß es nicht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wo man ihn am Ende sieht. Sicher ist nur, er bringt das Potenzial für die NFL mit und wird dem Team, wo er landet, ziemlich viel Freude bereiten.
Also für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Ich sehe Penei Sewell, wenn er noch verfügbar ist bei den Cincinnati Bengals, da würde ich niemals auf die Idee kommen, überlegen, nämlich Sewell oder Chase. Du brauchst einen gesunden Quarterback, der deine Receiver anwirft. Was bringt dir Jamar Chase, wenn Burrow wieder verletzt ist? Burrow war letztes Jahr verletzt, weil die O-Line nicht gut war. Sie brauchen Verstärkung, Left-Tackle-Position, ich habe es angesprochen, verdammt wichtig. Hol dir ein so großes Talent wie Penei Sewell und du hast auch tatsächlich in Joe Burrow einen gesunden Franchise-Quarterback und davon hängt so viel ab, dass du vielleicht dann auch eine Runde später noch einen Wide Receiver nehmen kannst. Da musst du einfach mal ganz klar Prioritäten setzen und ich sehe die Left-Tackle-Position wichtiger als ein Wide Receiver. Das ist meine Meinung dazu. Jetzt aber zum nächsten Talent und zwar Jalen Phillips und das auch ein sehr interessanter Typ, ist Edge Rusher, heißt attackiert die Tackle-Position von der Defense aus, heißt ich stelle jetzt euch den ersten Defensive Player in dieser Draft-Klasse vor. Er ist verdammt groß und trotzdem wendig, deswegen wird er auch meistens mit Von Miller verglichen, auch wenn er noch lange nicht so gut ist. Aber zumindest, es könnte dahin gehen. Und wenn man eine Karriere wie Von Miller hinlegt, dann kann sich das sehen lassen. Er hat verdammt gute Moves drauf, ist agil, setzt seine Hände gut ein, heißt, kann sich die Tackles vom Leib halten. Aber er hatte leider in seiner Vergangenheit wirklich verdammt großes Verletzungspech. Insgesamt war er erst bei der UCLA, hatte da 3 Gehirnerschütterungen, hat dann von den Teamärzten den Rat bekommen, Junge, tu dir selbst einen Gefallen und bleib fern von so einem brutalen Sport. Er hat daraufhin ein Jahr ausgesetzt, gemerkt, ich kann nicht ohne Football, das ist mein Leben, hat sein Comeback wieder an der University of Miami gegeben und da hat er ein gutes Jahr gespielt, wieso er jetzt ein vielversprechendes Talent ist. Jalen Phillips, sehr interessanter Typ, Jane, wahrscheinlich stehst du auf so eine Stories, wenn jemand sagt, egal, gegen den ärztlichen Rat, ich liebe diesen Sport, der Sport ist mein Leben und deswegen ziehe ich mein Ding auch durch.
Das ist der Grund wahrscheinlich, warum ich morgens aufstehe, solche Geschichten mir anzuhören, auch wenn man Phillips vielleicht doch nochmal fragen sollte, ob entweder sein Arzt nicht der Richtige ist oder er vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Betreuung braucht, was das Ganze angeht, einen ärztlichen Rat anzunehmen, freut's mich ja oder uns freut es ja umso mehr, dass er es nicht gemacht hat, dass er wieder richtig Bock hat und dass er sich entwickelt hat und einfach seiner Leidenschaft diesem Sport nachgeht. Ich liebe solche Geschichten, vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen sportromantisch oder zu sportromantisch unterwegs, aber verurteilt mich, ich find's geil und deswegen freue ich mich sehr, den Jungen hoffentlich so schnell wie möglich in der NFL zu sehen.
Gab's bei dir schon mal eine ärztliche Empfehlung gegen irgendwas, was du trotzdem noch machst, wieso du morgens aufstehst?
Da gab es auch schon einige ärztliche Empfehlungen, die hatten allerdings weniger mit Sport zu tun. Ich glaube, das führt in diesem Rahmen wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber was das Sportliche angeht, obwohl da wurde vielleicht mal gesagt, da ging es aber eher um Außenbandriss, das waren die ganz kleinen Dinge, da wurde mir gesagt, Mensch, warte doch noch mal ein bisschen, musst doch nicht zwingend trainieren, da war ich auch schon wieder auf dem Platz und habe meine Runden gedreht, allerdings auf in einem ganz anderen Rhythmus, in einem ganz anderen Rahmen, von daher verschweigen wir das Ganze jetzt mal lieber.
Wir gehen lieber schnell über zu Rashawn Slater. Das ist der zweite O-Liner in dieser Draftklasse, der es richtig hinter den Ohren hat, zumindest von seiner Performance her. Der Mann hat aber dasselbe Problem wie Penei Sewell. Der hat recht kurze Arme und wird deswegen eher von den NFL-Scouts auch auf der Position, also von dem Guard gescoutet. Man sieht ihn nicht auf der Tackle-Position. Heißt, wir werden ihn wahrscheinlich eher auf der Guard-Position sehen. Da helfen ihm aber ganz sicher seine schnellen Füße. Denn die kann er gut führen, ist da schnell, kann sich immer gut positionieren, hat deswegen auch eine gute Ausrichtung zum Defensivspieler und das hilft ihm natürlich. Und diese gute Ausrichtung hat er 2019 im Duell gegen Chase Young gezeigt. Das Duell hat er klar gewonnen. Chase Young, letztes Jahr 2. Pick für das Washington Football Team, Defensive Rookie of the Year. Und wenn du so einen Chase Young unter Kontrolle halten kannst, dann hast du es auch wirklich zu was gebracht in deiner College-Karriere. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Rashawn Slater, wann er gehen wird. Und die letzte Personalie, die ich euch jetzt noch vorstellen möchte, das ist Patrick Surtain, Cornerback, kommt aus der Talentschmiede von Nick Saban aus Alabama. Und eigentlich kann man mit einem Pick mit einem Spieler, der aus Alabama kommt, ja wenig falsch machen. Die Jungs können es doch irgendwie immer. Wir haben so viele Alabama Crimson Tide Spieler in der Liga, die verdammt gut sind. Deswegen, wieso nicht Patrick Surtain? Zum Beispiel spricht für eine erfolgreiche Karriere, dass er selten geschlagen wird. Und das ist bei einem Cornerback durchaus von Vorteil, wenn du die Jungs unter Kontrolle hast. Da spielt er eigentlich unspektakulär, dass es wiederum spektakulär ist. Er ist so gut, dass man ihn kaum sieht, weil die Jungs gar nicht angeworfen werden. Und das macht durchaus einen sehr guten Ballgeschmack bei einem Scout, der nach einem guten Cornerback sucht. Er ist zudem sehr groß und hat lange Arme. Heißt, er kann auch Bälle immer mal wieder abfischen, wenn sie ganz gut platziert werden. Kann da immer noch irgendwie eine Hand reinhalten. Und das ist natürlich verdammt hilfreich. Was auch noch sehr gut ist, ist sein Spielverständnis. Er kann sehen, wie läuft die Route, wer läuft eine Route und wann muss ich da genau reingehen. Das ist auch wiederum sehr wichtig bei einem Cornerback. Deswegen gehen viele davon aus, dass Patrick Surtain sofort einen Einfluss in der NFL haben wird bei dem Team, wo er landet. Das Einzige, was er noch verbessern müsste, ist auf jeden Fall seine Athletik. Die ist okay, er hat auch da an sich gearbeitet, aber wir sind da noch nicht bei Patrick Surtain auf einem NFL-Level und das wird er auf jeden Fall, glaube ich, in der Preseason in Angriff nehmen. Und da bin ich sehr gespannt, wo Patrick Surtain unterkommt. Das war's erstmal für die NFL. Und
lass mich da nochmal zwischenhaken, ganz kurz, wo wir bei Patrick Surtain sind, weil ich kann mich daran erinnern, ich würde mich jetzt von dir als NFL-Experten mal interessieren, falls du da was auf der Hacke hast. Ich habe heute Mittag, glaube ich, noch so beim Mittagessen so ein bisschen durch Instagram gescrollt und habe da den Mockdraft von Icke gesehen. Icke für alle, glaube ich, ein Begriff, die Pro7 oder die Run-Legende sozusagen, was Football angeht. Und der hat Patrick Surtain zu den Cowboys auf die 10 gesetzt. Würdest du da mitgehen? Würdest du Surtain bei den Dallas Cowboys sehen können?
Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man sich überlegt, was für Probleme Dallas letztes Jahr in der Defense hatte. Das war ja katastrophal, da ging gar nichts zusammen. Man darf nicht vergessen, einer der zentralen Spieler in der Defensive, Leighton Vander Esch, hat gefehlt. Trotzdem auf jeden Fall Verbesserungspotenzial in Dallas. Patrick Surtain, wie gesagt, du brauchst dann vielleicht einfach mal bei so einer Franchise, wie Dallas eine ist, einen unspektakulären Spieler, der einen sehr guten Job macht. Du hast ja genug polarisierende Köpfe, wie ein Dak Prescott und Ezekiel Elliott. Da brauchst du einfach mal einen, der Ruhe in den Laden reinbringt. Und deswegen denke ich, Icke, ich klopfe dir jetzt auf die Schulter. Das hast du gut gemacht. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Wenn ich Jerry Jones wäre, würde ich da mein Wort für einlegen.
Jetzt sind wir mal ganz gespannt, ob unsere Icke, dieses Major Talks, wer die dann von Stolzmann, wie er genannt wird, vielleicht am Ende recht hat, beziehungsweise ob diese Lobeshymne beim richtigen Icke ankommt. Auf jeden Fall kann er sich auf die Schultern klopfen. Wir sind gespannt und werden auch diesen Weg weiter verfolgen. Und jetzt würde ich dich gar nicht mehr weiter abbrechen sozusagen, aber ich glaube, du wolltest eh zur NBA rübergeben, oder?
Genau, ich wollte sagen, rüber zur NBA. Wir haben jetzt schon von den Dingen, die ich angesprochen habe, haben wir auf jeden Fall sehr tolle Geschichten abgearbeitet. Wir haben Spannendes abgearbeitet. Öde ist natürlich der Draft irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise. Wenn es dann in Richtung Tag 3 geht, dann ist wenig los. Deswegen, jetzt haben wir noch leider was sehr Trauriges, aber auch wiederum sehr tolle Sachen und die deutschen Erfolge, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
Wir fangen erstmal an mit einer ganz, ganz blitzaktuellen Nachricht und zwar Moritz Wagner hat ein neues Team, zumindest sehr wahrscheinlich, so wie ich es eben noch schnell gelesen habe. Und zwar sollen es die Orlando Magic werden, der sich anschließt, der Deutsche. Wie gesagt, wir haben ja schon häufig über ihn gesprochen und auch zuletzt berichtet, dass es das Aus für ihn bei den Boston Celtics gab. Nach nur 9 Spielen wurde er für den Forward Jabari Parker sozusagen entlassen, damit Platz geschafft werden kann bei den Boston Celtics. Davor war er ja schon bei den Washington Wizards unterwegs in diesem Jahr und wurde dort am Ende getradet gegen in einem Tausch mit ungefähr Daniel Theis, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und jetzt soll er wohl ein neues Team haben, die Orlando Magic, sind im Neuaufbau, kann man sozusagen sagen, haben eine Bilanz von 18-43 Spielen in der Eastern Conference, also ist jetzt nichts ganz, ganz Tolles, wie sie diese Saison performt haben, dazu Spieler wie Nikola Vucevic, haben wir auch in den letzten Folgen mal behandelt, oder Aaron Gordon, erfahrene Spieler weggeschickt oder kürzlich entlassen. Aber Wagner, und das haben ja Ferdi und ich beide gesagt, soll ja in seinem neuen Team Chancen auf Spielzeit haben. So, es ist wichtig für ihn, um in dieser Liga nochmal wieder neu anzukommen oder neu angreifen zu können, Spielzeit. Und die ist auf jeden Fall bei den Orlando Magic möglich. Und deswegen sind wir sehr, sehr gespannt, was er dort machen wird. Vielleicht ganz kurze Einschätzung von dir, Ferdi. Richtig, dass er nach so kurzer Zeit sich den Magic anschließt?
Denke schon. Ich denke, die Magic sind da eine ganz gute Lösung. Wie du schon gesagt hast, ausverkauft, die ganzen großen Namen sind weg mit Gordon, Vucevic und Fournier. Deswegen, Platz im Kader ist, Zeit sollte er bekommen und ich hoffe, dass er dann auch beständig gute Leistung zeigt, damit er auch weiterhin in der Liga bleibt.
Ganz genau, das wollen wir am Ende. Wir wollen weiterhin solche deutschen Spieler wie Moritz Wagner in der NBA, in der größten Basketballliga der Welt sehen. Deshalb schön, dass es ihn nicht erstmal zurück nach Europa zieht sozusagen, sondern dass er weiter in der NBA oder ein Teil des Ganzen bleibt und bei den Orlando Magic, so wie es sehr wahrscheinlich aussieht, unter Vertrag kommt. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar zu den Utah Jazz. Die sind nämlich als erstes Team für die Playoffs fest angemeldet, wie man sagen könnte. Haben am Wochenende nochmal die Minnesota Timberwolves zwar verloren, aber ihre Teilnahme ist ihnen nicht mehr zu nehmen. So, sie sind immer noch Erster im Westen und werden sozusagen in die Playoffs einziehen. Haben wir schon viel zu gesagt zu den Utah Jazz, auch in den letzten Wochen. Deshalb, Ferdi, komplett verdient, dass Utah als erstes feststeht als Playoff-Teilnahme, oder? Oder Playoff-Teilnehmer.
Ja, auf jeden Fall verdient. Man muss jetzt den Trend beobachten, der sich da gerade am Salzsee abspielt. Mitchell immer noch verletzungsbedingt raus. Die letzten beiden Spiele gegen die Minnesota Timberwolves verloren, was mich schon gewundert hat, weil Minnesota kannst du dieses Jahr komplett vergessen in der NBA. Und wie gesagt, sie laufen gerade Gefahr, so ein bisschen den ersten Platz abzugeben. Und ich glaube, das wäre das Schlimmste, was denen passieren kann, weil Utah kommt über seine große Heimstärke. Und wenn du Erster im Westen bist, dann hast du auch dieses komplette Heimvorteil, die gesamten Playoffs. Und da glaube ich schon, sollte man mit Utah rechnen, wenn sie tatsächlich als Eins ins Rennen gehen, wenn sie jetzt noch den ersten Platz abgeben, vielleicht sogar auch noch auf drei abrutschen, dann sind die Titelambitionen wieder ganz andere in Utah.
Vollkommen richtig. Also es ist wichtig für Utah, auf Platz 1 am Ende zu landen. Ne? Einfach um sich auch so vielleicht einen gewissen Playoff-Rhythmus zu spielen. Wie gesagt, es ist die 5. Playoff-Teilnahme in Folge für Utah. Aber sie werden sich gegen die Phoenix Suns und gegen die Clippers bewähren müssen in den letzten Wochen dieser NBA Regular Season, um sie auf Distanz zu halten, um an diesen ersten Platz festzuknabbern und am Ende somit in die Playoffs reinzuziehen. Es wird spannend bleiben, auch wie lange Mitchell am Ende noch ausfällt, was das für Folgen haben könnte. Wie du es gesagt hast, gegen die Timberwolves zweimal zu verlieren, boah. Ja, kann auch den Besten passieren. Wie gesagt, sie spielen immer noch eine Wahnsinnssaison, allerdings gehören nämlich die Minnesota Timberwolves zu den beiden Mannschaften, die jetzt schon wissen, dass sie einen etwas längeren Sommer haben werden. Und zwar heißt es, wenn das erste Team weiß, dass sie in die Playoffs kommen, gibt es natürlich auch schon welche, die wissen, dass sie es auf jeden Fall nicht mehr schaffen werden. Und dazu gehören zwei Teams, die es seit dem Wochenende auch offiziell wissen, sind auf einmal die Houston Rockets, die mit einer 15-46 Bilanz die Postseason sozusagen verpassen, erstmals seit 2012 übrigens, also seit 9 Jahren die Rockets nicht mehr dabei in den Playoffs, nach dem harten Wechsel, nach dem ganzen harten Wirrwarr, haben sie es nicht geschafft, eine gute Saison in Houston aufzubauen. Und das andere Team, richtig geraten, sind die Minnesota Timberwolves, mit 17-44 spielen sie auch keine Granatensaison und bleibt bei bislang nur einer Playoff-Teilnahme in den letzten 17 Jahren, 2018 war das, gar nicht so lange her. Die wissen aber, die haben ein bisschen länger frei. Wer nicht mehr frei hat, ist DeMarcus Cousins. Und zwar haben wir auch da vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass die LA Clippers dem Center DeMarcus Cousins so einen ganz komischen Vertrag angeboten hatten. Über 10 Tage. Er sollte sich erstmal ausprobieren und mit soliden Leistungen für eine Festanstellung bei den Clippers bewerben. Hatten Ferdi und ich noch so ein bisschen drüber geschmunzelt und gesagt, das könnte man uns doch eigentlich auch mal anbieten, auch wenn wir es vielleicht gar nicht durchgestanden hätten, die 10 Tage Training. Aber er hat es anscheinend durchgestanden und auch gut performt, somit, dass ihm ein längerer Vertrag bis zum Saisonende gestattet wurde und der 30-Jährige jetzt bei den LA Clippers weiterspielen darf. Freut uns für ihn oder freut uns für DeMarcus Cousins, ihn weiter in der Liga zu sehen. Und richtige Entscheidung, glaube ich, von den Clippers, ihn auf ihn weiter zu setzen. Ich glaube, schadet in den langen Playoffs, die die Clippers hoffentlich vor sich haben, zumindest aus ihrer Sicht, nie jemanden wie DeMarcus Cousins im Kader zu haben, oder Ferdi?
Nee, auf keinen Fall. Da geht es natürlich auch, wie du schon sagst, um Tiefe. Und ich glaube, wenn du in der Tiefe den Namen DeMarcus Cousins findest, dann hat das Büro von den LA Clippers wenig falsch gemacht. Er hat ja auch ganz ordentlich performt nach seinen Verletzungen jetzt da mit seinem Praktikantenvertrag, muss man ja schon fast sagen, bei den Clippers. Deswegen freut mich für ihn, ein großer Name, der schon durchaus Titel gewonnen hat. Deswegen immer cool, dass er sich wieder zurückgekämpft hat.
Vollkommen richtig. Immer wieder schön, wenn man Spieler sieht, die ja vor allem auch ein bisschen unter Verletzungen zu leiden hatten, wenn sie wieder zurück sind in der Liga. Und deswegen auf DeMarcus Cousins bleibt der Fokus drauf. Du hast es eben gesagt, was seine Stats angeht. Ja, ist in Ordnung. Also er ist jetzt, glaube ich, ungefähr 11,5 Minuten im Schnitt auf dem Parkett gewesen für die Clippers. Legte 6 Punkte hin, das ist in 11 Minuten gar nicht so verkehrt. Um die 5 Rebounds, also kein Problem. Er wird, glaube ich, bis zum Saisonende knapp an $370,000 verdienen. Das heißt, es ist auch keine Unsumme, auch wenn vielleicht einige von euch da mit dem Kopf schütteln und sagen, ist nicht so wenig Geld, aber sei ihm gegönnt. Kommen wir zu jemandem, der ja relativ gut oder auch spektakulär von einem Comeback wiedergekommen ist. Allerdings kennen wir das von ihm schon, was Comebacks angeht. Kevin Durant ist beim 128-119 Sieg der Brooklyn Nets gegen die Phoenix Suns mit 33 Punkten in nur 28 Minuten mit einem Ausrufezeichen zurückgekommen. In die NBA hat sich zurückgemeldet nach seiner längeren Verletzungspause. Und wie man ihn auch ein bisschen kennt, hat der 32-Jährige alles andere als überrascht auf sein beeindruckendes Comeback danach reagiert. Er nannte es wie das klassische, wie diese Floskel, die man so schön schon tausendmal gehört hat. Es ist wie Fahrradfahren, sagte Durant und stellte damit klar, Basketball spielen, das verlernt man nicht. Ganz besonders, wenn man ein 11-facher All-Star ist und in erster Linie das Scoren nicht einem sehr, sehr leicht fällt. Deshalb Kevin Durant, immer wieder schön, ihn zurückzusehen. Er hatte eine Oberschenkelprellung und musste deswegen 3 Partien davor zuschauen. Ist in diesem Jahr ja schon häufiger mal ausgefallen. Hat aber es jetzt geschafft, neben 33 Punkten sich noch 6 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals am Wochenende gegen die Suns für den wichtigen Sieg der Brooklyn Nets zu sichern. Und deswegen sagen wir Welcome back, Kevin Durant. Vor allem wichtig, Ferdi, diese Nachricht für Nets Coach Nash, da Harden ja sehr wahrscheinlich, wie die Brooklyn Nets bekannt gaben, den Rest der Regular Season ausfallen wird.
Auf jeden Fall verdammt wichtig, weil, wie gesagt, wenn Harden wegfällt, dann war es ja meistens eigentlich nur noch Kyrie Irving, der da beständig im Kader war und im Kader stand, weil auch Durant ja, wie schon angesprochen, immer mal wieder ausgefallen ist. Ich glaube, es ist auch wichtig für Brooklyn, dass sie jetzt so ein bisschen komplett mal bleiben, nicht immer mal wieder mit Ausfällen zu kämpfen oder kämpfen müssen. Deswegen, dass sie sich da so ein bisschen in Rausch spielen, sind ja gerade auf dem Weg, sich den ersten Platz zu sichern vor den 76ers, die ja gerade so ein bisschen was liegen lassen. Und wenn das so weitergeht, ich glaube, in dem Comeback-Spiel von Kevin Durant haben Irving und er, ich glaube, 65 Punkte, irgendwie sowas erzielt. Also das war schon wieder eine richtig starke Leistung, obwohl der Rhythmus vielleicht zwischen den beiden gar nicht vorhanden war. Und wenn die beiden sich jetzt noch ein bisschen wärmer schießen als ohnehin schon, dann haben die Brooklyn Nets tatsächlich einen ganz legitimen Anspruch auf die NBA Finals.
Das Star-Ensemble der Brooklyn Nets, es ist und es wird noch ein paar Mal in diesem Podcast Thema sein. Dafür sind es einfach zu große Namen und ein zu gutes Team, auf das wir weiterhin ein Riesenauge werfen werden. Wie sie performen werden in der NBA und ganz später vor allem auch in die Playoffs, die sind ihnen eigentlich auch nicht mehr zu nehmen, auch wenn sie noch nicht feststehen, wie die Utah Jazz, wie wir vorhin gelernt haben. Sie werden in die Playoffs kommen und dann hoffentlich mit kompletter Mannstärke ihr Potenzial ausschöpfen können. Auch wenn wir da natürlich neutral sind, wollen wir die besten und die größten Spieler am Ende auf dem Parkett sehen. Kommt zum Abschluss dieser Newsrunde, bevor wir gleich nochmal über ein schönes Thema, und zwar Julius Randle und den tollen Aufschwung der New York Knicks sprechen wollen, zu einem traurigeren Thema. Und zwar zu Terrence Clark. Die Basketballwelt ist nämlich ein bisschen in Schock, so kann man es ehrlich sagen. Der frühere Guard der Kentucky Wildcats verstarb nämlich am letzten Donnerstag beim Autounfall. Er ist gerade mal 19 Jahre alt geworden und hatte sich bereits im März für den NBA Draft angemeldet. Jetzt soll ja laut dem Los Angeles Police Department Clark mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und ja nicht komplett ordnungsgemäß angeschnallt und ist deshalb im Großraum Los Angeles über eine rote Ampel gefahren und am Ende ums Leben gekommen. Wir ja trauern da sehr drum, ein junger Spieler, den wir vielleicht auf lange Sicht in die NBA gesehen hätten, der jetzt mit 19 Jahren zu früh diese Welt verlassen muss. Deshalb unser Mitleid und unser Mitgefühl auf jeden Fall für diesen Verlust und ja, immer wieder erschreckend, sowas zu hören in so einem jungen Alter, Ferdi, oder? Ich meine, 19, das dürfte, glaube ich, auch auf deinem Personalausweis stehen.
Das steht auch auf meinem Personalausweis. Wie du schon sagst, wirklich schade, ein guter Spieler. 19, das ist kein Alter, da hast du ja noch so viel vor dir. Deswegen einfach mal schlucken und den Jungen respektieren und seine Familie alles Gute wünschen.
vollkommen richtig, wie du sagst. Es ist noch kein Alter, deshalb genießt das Leben da draußen. Vielleicht mal eine kurze Message immer, auch wenn man es in Corona-Zeiten nicht immer so wahrnimmt. Genießt es, genießt jeden Tag. Versucht das Beste draus zu machen. Genauso wie es nämlich gerade, ich habe es angesprochen, momentan die Knicks aus ihrer Situation machen. Die hatte nämlich keiner so wirklich auf dem Schirm vor der Saison. Vor allem nicht Julius Randle, der letztes Jahr auch schon ziemlich in der Kritik stand in New York. Und jetzt sind sie plötzlich richtig on fire. Dank zwischenzeitlich mal 9 Siegen am Stück. Wir haben gestern Nacht zwar 118 zu 110 gegen die Phoenix Suns verloren. Gegen die kann man allerdings auch mal verlieren, das ist nicht das Problem. Sind die Knicks inzwischen Vierter im Osten. Und plötzlich einfach mal wieder ein Team aus dem Big Apple, das ja wirklich richtig überrascht. Vor der Saison, wie gesagt, hätte man es nicht gedacht. Aber dieses malochende Kollektiv, wie ich vor ein paar Tagen mal gesehen habe, überrascht die NBA. Überrascht es auch dich, Ferdi, oder hattest du die Knicks vor der Saison auf dem Zettel?
Nee, hatte ich nicht. Hatten, glaube ich, auch nur die wenigsten. Also man hat da schon wirklich schon früh gesehen, dass in New York bei den Knicks auch Potenzial da ist. Julius Randle hat sein Dreier stark verbessert im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist ein ganz großer Unterschied, von dem die Knicks profitieren. Und auch Coach Tom Thibodeau macht ja einen super Job, ist committed, hängt sich da voll rein. Auch wenn die Situation schwierig ist, dass du gar nicht trainieren kannst im Prinzip, machen das die Knicks als Organisation wirklich klasse. Und ich finde es immer cool. Ich meine, die Knicks, die sind New York, die sind Big Apple, die sind Ostküste, die sind Madison Square Garden. Und das gehört in die Playoffs, wenn man ehrlich ist.
Vollkommen richtig. Momentan, wie gesagt, auf Platz 4 hätten sie sogar den Heimvorteil. Mal schauen, ob sie es am Ende auch den vierten Platz sichern können. Ist doch alles sehr, sehr eng im Osten. Ob es New York am Ende schafft, auf 4 einzulaufen, ist noch ein bisschen ungewiss. Aber so ein 9-Spiele-Run oder 9-Siege-Run hilft auf jeden Fall am Ende des Tages. Randle, du hast es eben schon angedeutet, ganz stark von der Dreierlinie dieses Jahr, trifft ungefähr 41%. Dazu muss man aber sagen, für alle, die jetzt sagen 41% nur, er nimmt nach Nikola Vucevic mit 313 Versuchen, aber auch die meisten Versuche aus der Mitteldistanz, der 26-Jährige. Deshalb darf er dann auch mal nur 41% treffen. Das hilft ihm trotzdem am Ende, dass er ungefähr 24 Punkte im Schnitt hat, holt über 10 Rebounds, 6 Assists. Das sind wirklich starke Werte, wo in dieser Breite der Werte sogar nur MVP-Favorit, oder was heißt Favorit, können wir nochmal dran drüber streiten, Kandidat Nikola Jokic ebenfalls solche Zahlen erreicht. Von daher nicht schlecht, was Julius Randle in dieser Saison für die Knicks spielt. Der große Trumpf aber neben seinem starken Dreier, der immer wieder als Dosenöffner für die Offense der Knicks herhält, ist die Defense. Die ist nämlich Trumpf in New York, während es nur für Platz 22 im Offense-Ranking der Liga sozusagen reicht, sind sie in der Defensive viel, viel weiter vorne. Vor allem die defensiven Prinzipien vom Coach Thibodeau, wie du es eben gerade gesagt hast, erlauben ihnen das, dass sie ja wirklich gut gegen den Ball arbeiten und vorne immer mal wieder auf entweder Jay Barrett oder aber auf Randle sich verlassen können und eine gute Saison spielen. Und jetzt tatsächlich nach 6 Jahren oder ich glaube 7 Jahren mittlerweile in der NBA, Julius Randle endlich vor seinem Playoff-Debüt steht. Das darf man ja auch noch nicht verkennen. Er hat noch nicht die Playoffs gespielt. Deshalb wird es höchste Zeit, dass wir ihn dort sehen. Und vielleicht nicht auf A4, aber zumindest unter den ersten 6 werden die Knicks wahrscheinlich einlaufen. Oder siehst du das anders, Ferdi?
Ja, schwierig. Also der aktuelle Trend spricht ja ganz klar für die Knicks 9-1. Wie gesagt, gegen Phoenix darfst du durchaus mal verlieren. Aber es sind halt auch nur 2 Spiele auf Platz Nummer 7, der das Play-In-Tournament bedeutet. Und man muss irgendwie auch immer davon ausgehen, dass Miami mal eine gute Phase hat, dass Boston eine gute Phase hat. Wie gesagt, ich glaube, die Knicks sollten am meisten auf die Atlanta Hawks gucken und dann sind sie safe. Wenn sie vor Atlanta sind, dann sind sie auch in den Playoffs.
Vollkommen richtig. Es ist noch sehr, sehr knapp, was die Spiele angeht. Atlanta ist da, Boston ist da, Miami, wie du es gesagt hast. Selbst die Charlotte Hornets, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schon mit 1-2 Spielen zurückliegen, sind immer noch in Reichweite. Das heißt, es bleibt weiter spannend. Am Ende wahrscheinlich der Kampf zwischen New York, Atlanta und Boston, wer ja die Plätze ausmacht. Die Prognose halten wir zumindest mal im Hinterkopf. Wenn sie, so sagt Ferdinand von Stolzmann, vor Atlanta landen, dann werden sie auch den Heimvorteil genießen. Das werden wir uns anschauen, ob Julius Randle und die Knicks am Ende mit einem Heimvorteil in die Playoffs reingehen. Es ist auf jeden Fall schön.
Ja, wobei ich habe was anderes gesagt. Also ich weiß, glaube, was du meinst, aber vielleicht zur Klarheit für alle, die dich jetzt gerade missverstehen. Ich habe gesagt, wenn sie vor Atlanta sind, dann sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Und damit meine ich ja Platz 6 Minimum. Aber du brauchst so. Ja Platz 4 für den Heimvorteil, das jetzt vollkommen nicht falsch richtig. Verstehen.
Vollkommen richtig. Nicht, dass uns einer am Ende hier noch ans Bein pinkeln möchte, dass wir falsche Prognosen machen möchten. Schön, dass du da auch nochmal drauf aufgepasst hast. Vollkommen richtig, wie du es am Ende sagst. Wenn sie Platz 4 erreichen, haben sie den Heimvorteil. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt aus New York Sicht, obwohl ich glaube, nach so langen Jahren, wo man nicht in den Playoffs war, würde man am Ende auch nicht den Heimvorteil nehmen. Aber wenn man schon mal so eine gute Saison, wie es die Knicks machen oder Knicks spielen, dann möchte man am Ende vielleicht auch auf Platz 4 eintrudeln. Es bleibt spannend, ob sie sich am Ende durchsetzen können. Auch das werden wir für euch weiterhin verfolgen. Das soll es aber für heute erstmal aus der NBA gewesen sein. Denn wir haben ja noch zwei weitere Sportarten und dort einiges an deutschem Potenzial und an deutschen News für euch. Nämlich in der NHL haben es Nico Sturm und Philipp Grubauer zu einem Playoff-Einzug geschafft. Und zwar mit unterschiedlichen Teams. Der Nationalspieler Nico Sturm hat sich mit den Minnesota Wild in der NHL durch den 7. Sieg in Serie, ich glaube mittlerweile sind es sogar schon 8, für die Playoffs qualifiziert. Um 6-3 letzte Woche bei den San Jose Sharks gewonnen. Und ja, sind Dritter in der West Division, und sind beim Kampf um den Stanley Cup weiterhin dabei. Außerdem haben sich die Vegas Golden Knights und das Team Colorado Avalanche rund um Nationaltorhüter Philipp Grubauer, der übrigens wieder gesund ist. Wir hatten ja mal berichtet, dass er mit Corona wir wussten nicht ganz, ob er flach lag oder ob er einfach nur auf der Corona-Liste gestanden hat. Er ist auf jeden Fall wieder auf dem Platz, darf wieder spielen. Und wird auch noch ein bisschen länger spielen können, denn auch sie sind in den Playoffs dabei. Aus deutscher Sicht immer schön zu hören, Ferdi, dass einige deutsche Spieler uns lange in der NHL auf dem Platz zu sehen sind.
Ja, und man darf davon ausgehen, dass Leon Dreiseitel und seine Oilers auch demnächst folgen werden. Deswegen Minimum 3 Deutsche mit verschiedenen Teams in den Playoffs, eine super Leistung. Alle spielen sie vielleicht recht schnell gegeneinander, das weiß man nicht. Ich glaube, vielleicht bietet sich an, wenn die Regular Season vorbei ist, dass wir dann auch einfach mal gucken, wie ist denn dieses Jahr das Playoff-System aufgebaut. Das ist ja ein anderes als üblicherweise. Deswegen bin ich sehr gespannt. Es kann ja sogar sein, dass Grubauer auf Sturm sofort in der ersten Runde trifft. Dann müssen wir uns schon von einem verabschieden, haben vielleicht aber auch einen schon sicher in der nächsten Runde. Kann man natürlich von beiden Seiten sehen, aber wir können auf jeden Fall erstmal festhalten. Glückwunsch und ich freue mich auf die Playoffs.
Ich freue mich auch auf die Playoffs, da werden wir selbstverständlich für euch, für alle, für die es vielleicht momentan noch ein bisschen wirrwarr ist und dann mal Dreiseitel, mal Sturm, mal Grubauer, auf jeden Fall nochmal vielleicht auch ein NHL-Spezial kurz vor den Playoffs machen, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, ganz besonders, was die besten Teams sind, was vielleicht die Favoritenteams sind, aber was am Ende auch unsere deutschen Spieler da drüben machen, denn Leon Dreiseitel, der deutsche Spieler vielleicht schlechthin momentan und deutscher Spieler vielleicht allgemein aller Zeiten schlechthin, hat nämlich mal wieder einen Meilenstein gesetzt und hat den bisher besten deutschen Scorer in der NHL-Geschichte, Marco Sturm, abgelöst, was die Punkte sozusagen am Ende angeht. Er ist jetzt, ich will jetzt gerade nicht lügen, jetzt habe ich natürlich die Zahl hier mal wieder in irgendwelchen Aufnahmen vertuscht sozusagen, aber er hat ihn abgelöst, müsste mittlerweile bei 510 Punkten in der Hauptrunde in den Playoffs sein, also nach 7 Jahren gerade mal 510 Scorer-Punkte für Leon Dreiseitel. Für Marco Sturm waren es in 14 Spielzeiten 509, auch das bemerkenswerte Punkte, aber 510 Scorer-Punkte in 7 Jahren und das ist noch lange nicht das Ende für Leon Dreiseitel, denn auch für ihn, Ferdi hat es eben angedeutet, soll es weitergehen, soll es in die Playoffs gehen. Es sieht sehr, sehr gut aus für die Oilers, dass es am Ende auch was wird. Leon Dreiseitel dazu, übrigens zu seinem Rekord, sagte er hatte eine kurze Stellungnahme gemacht und hatte gesagt, dass Marco Sturm jemand war, der zu ihm, als er noch selber ein sehr junger Kerl war, zu dem hat er aufgeschaut, ne? Und sie haben mal in Momenten des persönlichen Triumphs denkt er nochmal dran, dass viele großartige deutsche Eishockeyspieler in dieser Liga gespielt haben, ein Christian Ehrhoff, ein Marcel Gotsch. Und dass er in dieser Liste diese jetzt anführen darf, ist etwas sehr Besonderes für ihn. Das macht ihn stolz und ist eine große Ehre, vor allem weiterzuarbeiten. Und er hat beim 6-1-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets direkt mal wieder gezeigt, was es ihm bedeutet. Er hat ein Tor und Assist hingelegt und ihm am Ende Marco Sturm dann abgelöst. Ja, wir haben so häufig schon über Leon Dreiseitel gesprochen. Verwundert dich noch irgendetwas, dass er diese Liste anführt? Wahrscheinlich weniger, fertig, oder?
Nee, ich meine, wir reden hier von einem Superspieler, einer der besten in der ganzen Liga, ehemaliger MVP, also der hat's auf jeden Fall drauf, das wissen alle, jetzt auch spätestens alle Deutschen, die das mitbekommen, war ja auch groß in den Medien, selbst Sky hat sich mal mit Eishockey-News beschäftigt, deswegen, das sollte, glaube ich, jedem jetzt mittlerweile, auch wenn wir es gesagt haben, spätestens bekannt sein Und er macht ja auch einen riesen Job fürs deutsche Eishockey. Er macht da Werbung, jeden Tag neue News gefühlt mit super Leistungen. Da, natürlich muss man da an 2018 denken, Pyeongchang, Eishockey-Wunder der deutschen Nationalmannschaft. Das war das eine, aber was Leon Dreiseitel parallel in der Liga abreißt, wirklich sehr stark, und davon profitiert Eishockey Deutschland.
Davon profitiert Eishockey Deutschland, aber davon profitieren besonders auch die Oilers, ja, wo jetzt vielleicht der Blick schon Richtung Playoffs geht. In der aktuellen Rangliste der Topscorer der Saison ist Dreiseitel nämlich auf Platz 2 mit 66 Punkten hinter seinem kongenialen Teamkollegen Connor McDavid seit Jahren. Der ist bei 81 Punkten übrigens. Nehmen die diese Liga sozusagen zumindest, was die individuellen Qualitäten angeht, auseinander. Das herausragende Zusammenspiel der beiden Ausnahmekönner wird wahrscheinlich der große Trumpf oder der größte Trumpf für Edmonton im Kampf um den Stanley Cup sein, damit Dreiseitel nach seinen ganzen persönlichen Triumphen auch endlich mal eine Teamtrophäe hochstemmen darf. Denn den Stanley Cup hat er noch nicht geholt. Das wäre wahrscheinlich so das i-Tüpfelchen auf seiner bisher wirklich großen Karriere. Und es ist sein oberstes Ziel, die wichtigste Trophäe im Welteishockey, zumindest im Welteishockey der Mannschaften, wenn wir jetzt mal die Nationalmannschaften ausklammern, zu holen. Gewohnt. Cool und lässig hat sich allerdings Dreiseitel dazu geäußert. Er sagte, wir richten den Blick auf das nächste Spiel. Alles wird nacheinander kommen. Er hat noch keine schlaflosen Nächte, weil es bald wieder losgeht. Im Gegenteil, er hat das oberste Ziel vor Augen und sie können es auf jeden Fall schaffen. So Dreiseitels Kommentar dazu. Von einer deutschen, ja momentan aktiven Legende in der NHL wahrscheinlich zu einem anderen Deutschen. In einer anderen Sportart, der auch ein paar News nach sich zieht oder mit sich zieht. Wir wechseln von der NHL zur MLB und damit zu dir, Ferdi.
Genau, und jetzt alle, die sich fragen, welcher Deutsche? Die Rede ist vom Berliner Max Kepler und seinen Minnesota Twins, wobei sich hier die Nachrichten eher als sportlich negativ ausdrücken. Momentan läuft bei den Twins wenig zusammen. Insgesamt stehen sie bei einer Bilanz von 7-14. Haben 2 der letzten 10 Spiele nur gewonnen, heißt 8 verloren. Das ist ein Brett, das ist ein absoluter Negativlauf, den man da in Minneapolis gerade hinter sich oder in dem man drin steckt. Sie sind auch in ihrer Division nur 4. von 5, da sind sie hinter dem ersten, ganz klar. Und Max Kepler generell spielt jetzt auch noch nicht die Saison, dass man sagt, immerhin läuft es individuell ganz gut. Er steht bei einem Average von 234, das heißt, er trifft nur gut alle 5-4 Male. Und das kann er eigentlich deutlich besser. Er hat noch keinen einzigen Homerun in dieser Saison geschlagen. Nur 8 RBIs. Also Zahlen sind noch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Man muss dazu aber auch sagen, Minnesota hat echt einen schweren Saisonstart hinter sich. Wir hatten zum einen natürlich die Spielboykottierung aufgrund des Todes von Dontae Wright. Aber auch direkt danach eine Corona-Pause für die Minnesota Twins, weil es da ein paar Fälle in der Mannschaft gab. Deswegen waren lange raus, müssen jetzt wieder von vorne anfangen mit einem Neustart. Und das ist natürlich für ein Team nicht ganz so einfach. Deswegen momentan bei Kepler und den Twins sportlich eher eine kleine Durststrecke. Zu einem Typen, bei dem zumindest finanziell keine Durststrecke ansteht, das ist Francisco Lindor. Denn der hat einen Mega-Vertrag unterschrieben. Insgesamt geht der über 10 Jahre und er verdient 341 Millionen US-Dollar. Also der Mann hat auf jeden Fall mal ausgesorgt. Es ist der drittgrößte Vertrag in der MLB-Geschichte. Jane, hast du vielleicht, wir hatten ja schon bei Tatis drüber gesprochen, hast du vielleicht noch zumindest einen Namen parat oder den du jetzt schätzen würdest, wer verdient dann noch mehr als Francisco Lindor?
Noch mehr als Francisco Lindor dürfte, muss ich mal ganz kurz überlegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also mehr als 341 Millionen in 10 Jahren, weiß ich nicht, wer auf diese Summe kommen würde. Aber dafür bist du ja da, um jetzt wahrscheinlich mit der passenden Info direkt um die Ecke zu kommen.
Dafür bin ich da und auch die Stadt der Sternchen, denn beide kommen eigentlich aus Los Angeles, beziehungsweise der eine aus Anaheim. Die Rede ist natürlich von Mookie Betts.
Ach nein! Ja, doch, okay, Mike Trout ist der Zweite, ne?
Genau, Mookie Betts verdient nämlich 365 Millionen US-Dollar, Mike Trout noch deutlich mehr mit 426,5 Millionen US-Dollar. Also in der MLB herrscht weiterhin Geldregen und ich glaube, die Spieler werden sich da als letztes beklagen. Jetzt gucken wir mal gesamt auf die Mets von Francisco Lindor. Die Mets stehen nur bei 9-8, das ist okay, sie sind Erster in ihrer Division in der National League East. Aber eigentlich ist da schon ein bisschen mehr drin, denn sie haben einen guten Kader. Das Pitching ist eines der besten der Liga mit einem Jacob deGrom, der richtig gut ist. Den kann man immer so in diese Auswahl packen. Ist er der beste Pitcher in der Liga? Wir werden es am Ende der Saison sehen. Und auch, wie gesagt, im Infield, in den Schlagreihen haben sie ganz gute Namen, wie zum Beispiel Francisco Lindor, sonst auch eben Davis, der da richtig gut ist, oder Pete Alonso. Deswegen, ich bin gespannt, was die New York Mets machen. Wie gesagt, deren Stadtrivalen, die New York Yankees, mein Tipp, da kann ich leider immer noch nicht so viel Positives vermelden. Das ist immer noch so ein Auf und Ab, mal gut, mal schlecht. Und was kann man sonst noch zur MLB sagen? Diese Woche oder am Wochenende stand schon wieder eine Serie zwischen den Los Angeles den Dodgers und den Padres an.
Kann man mal untereinander kommen, also durcheinander kommen. So viel Sport in der Stadt der Sternchen.
Genau, vier Ligen und eigentlich haben wir überall zwei Teams, da sind wir schon bei 8. Und das sei mir mal jetzt verziehen, aber die Dodgers haben wieder gegen die Padres gespielt. Es war wieder einiges los. Tatis hat geliefert wie am Fließband, 4 Homeruns geschlagen. Also der Mann ist richtig on fire. Die Padres zwar noch hinter den Dodgers in ihrer Division, da machen die San Francisco Giants aber auch richtig Alarm. Die sind gerade gleich auf mit den Dodgers, teilen sich den ersten Platz. Und das ist auf jeden Fall was, was ich und du ganz sicher auch, Bjarne, in den nächsten Tagen weiterhin beobachten werden. Ihr hoffentlich auch. Die MLB hat es damit heute erstmal gepackt. Die packt die Koffer und bereitet sich schon auf die nächste Woche vor. Vielleicht dann nächste Woche ein bisschen länger, weil der NFL-Draft anstand. Aber das war's von mir. Ich bin gespannt. Haltet die Ohren steif. Es ist wieder einiges los in der kommenden Woche und sicherlich auch in der NBA und der NHL, Bjarne.
Vollkommen richtig. Wir werden uns nächste Woche, wir rücken immer näher dran zu den Playoffs. Wir werden große Überblicke machen. Das heißt, vielleicht nächste Woche wirklich eine pickepackevolle Sendung, nachdem es heute schon einige neue Informationen wieder für euch gab. Bleibt uns treu, hört uns weiter zu, habt einen richtig schönen Mittwochabend und damit entlassen wir euch in den Mittwoch. Schaut Sport, egal was für ein Sport, was läuft, ob es Champions League ist, ob es US-Sport ist, schaut rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.